der Predigt liegt das Losungswort für das Jahr 1993 zugrunde. Es steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 29 und lautet: Es antworteten aber Petrus und die Apostel und sie sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Liebe Gemeinde, am Anfang eines neuen Jahres schauen wir nach vorn. Neues kommt auf uns zu und wir machen uns auf, dem zu begegnen. Dafür sammeln wir unsere Kraft, darauf konzentrieren wir uns. Es ist uns aber ebenso bewusst, dass wir Alltäglichkeiten begegnen. Dinge, die uns vertraut sind. Und dass auch diese Alltäglichkeiten uns binden. Uns einbinden in das Leben, dass wir das Unsere nennen. Dieses vertraute Alltägliche mag uns einerseits Geborgenheit geben, andererseits aber auch unser Lebensgefühl einschränken. Vielleicht haben wir im vergangenen Jahr oder schon früher vergeblich versucht, da Änderungen zu erreichen, sodass wir kaum noch Mut haben, an eine Änderung in diesen Alltäglichkeiten unseres Lebens zu glauben. Dennoch, wir wissen, dass unser Leben, das in diesem Jahr vor uns liegt, durch Entscheidungen bestimmt wird. Entscheidungen, die wir selber treffen, und Entscheidungen, die andere treffen. Entscheidungen von Menschen, die wir kennen, und Entscheidungen von Menschen, die wir nie gesehen haben, beeinflussen unser Leben. Wie wir entscheiden, wie wir selbst entscheiden, wird uns selbst und andere beeinflussen. Und wie andere entscheiden, wird wesentlich auch unser Leben mitbestimmen. Wie frei sind wir eigentlich in unseren Entscheidungen? Und wie wissen wir, dass unsere Entscheidungen richtig sind? Und wie viel Kraft haben wir, sie durchzusetzen, in uns selbst und uns darin ernst zu nehmen? Das ist eine Frage von Freiheit und Gehorsam. Und so habe ich auch das Thema dieser Predigt benannt: Freiheit und Gehorsam. Die Jahreslosung ist ein Wort des Apostels Petrus in einer bestimmten Situation seiner Lebensgeschichte gesprochen. Es lohnt sich, diese Aussage näher zu betrachten, um dem Geheimnis von Freiheit und Gehorsam näher auf die Spur zu kommen und für die eigenen Lebensentscheidungen eine tragende Grundlage zu gewinnen, neu zu gewinnen. In christlichen Ohren klingt der Satz wunderbar: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist als Glaubensbekenntnis eine uralte Selbstverständlichkeit geworden. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Was heißt das aber praktisch? Es klingt, als wäre der Mensch zwischen zwei Autoritäten gestellt, die beide von ihm Gehorsam verlangen. Gott auf der einen Seite und die Mitmenschen auf der anderen Seite. Und die Lösung besteht nun darin, sich mehrheitlich für Gott zu entscheiden und minderheitlich für die Mitmenschen. Was heißt es, Gott gehorchen? Im Zusammenhang, in dem Petrus dieses Wort aussprach als ein Bekenntnis, beanspruchten die Menschen für ihre Forderung an Petrus göttliche Autorität. Der Hohe Rat in Jerusalem war die höchste religiöse und gesellschaftliche Autorität im jüdischen Volk. Auch Jesus hatte sich mit seinem Leben vor dieser höchsten religiösen und gesellschaftlichen Autorität seines Volkes in seiner Zeit zu verantworten. Und von dieser Autorität her wurde eine Entscheidung über sein Leben getroffen. Es war eine Entscheidung zum Tode. Der Hohe Rat war damals, wie wir heute sagen würden, die Stimme der Kirche und des Staates zugleich. Es war die Autorität, die das Gewissen der Menschen formte und band. Und sie war imstande, das Gewissen der Menschen zu binden und zu lösen. Und setzte damit die Grundlage für das persönliche und gemeinschaftliche Leben. Ohne solche Autoritäten in dieser Welt gibt es kein Volk. Gibt es keine Gemeinschaft der Menschen miteinander, sondern Chaos und Zerstörung. Wie das eine und andere Beispiel in unserer Zeit in erschreckender Weise deutlich macht, wo Autoritäten zusammenbrechen, gesellschaftliche und religiöse Autoritäten zusammenbrechen, regiert das Chaos. Und es ist mörderisch. Wir leben heute in einem Staat und in einer Gesellschaft, die uns einen großen Freiraum für unser persönliches Leben garantieren. Niemand wird beispielsweise daran gehindert, wie Petrus damals, den Namen Jesu Christi zu verkündigen, auf alle möglichen Arten. Sie seien komisch oder akzeptabel. Im Gegenteil, selbst im Radio und Fernsehen unseres Landes werden Sendezeiten für die Verkündigung des Evangeliums in Gottesdienst und Predigten zur Verfügung gestellt. Und doch ist ein jedes von uns in den Konflikt hineingeboren, der sich in dem Losungswort ausdrückt. In den Konflikt zwischen menschlicher und göttlicher Autorität. Darin stehen wir und haben zu entscheiden in unserem täglichen Leben wieder und wieder, auch in diesem Jahr. Wir sind im Anspruch von Freiheit und Gehorsam ausgesetzt. Von Freiheit ist in diesem Wort des Petrus eigentlich gar nicht die Rede. Nur von Gehorsam. Darum stellen sich viele Menschen auch den christlichen Glauben ausschließlich als Gehorsam vor. Sie übertragen die Autoritäten, so meinen sie, die sie sonst menschlichen Instanzen schuldig sind, auf Gott und meinen, damit sei die Sache gut. Darum redet man vom Glaubensgehorsam. Und doch ist die Situation, in der dieses Wort entstand, Ausdruck von königlicher Freiheit einfacher Menschen. Königliche Freiheit einfacher Menschen. Gehorsam gegenüber Gott wird von denen, die so reden, als eine Freiheit interpretiert. Die Freiheit, sich so auszudrücken und sich so zu verhalten, wie sie es tun, und sich dem kirchlichen Anspruch auf göttliche Autorität zu widersetzen. Wir reden, wie wir reden, sagen diese Menschen, bei allem Respekt, und wir sagen, was wir sagen. Und unser Verhalten kommt aus unserer innersten Bindung an Gott. Damit ist ein uralter Konflikt formuliert, der nie aufgehört hat zu bestehen bis in unsere Zeit, auch wenn unsere Gesellschaftsform das scheinbar überdeckt. Es ist der Konflikt zwischen der Autorität des Einzelnen und einer Person gegenüber der Autorität einer Instanz, einer Institution, gar einer religiösen Institution. Damit sind wir wohl bei jenem Grundkonflikt des Menschen. Er lautet: Was ist Gottes Stimme? Wie kann ich wissen, was er will? Wer kann es wagen, so zu sprechen? Sein Verhalten sei Gehorsam gegenüber Gott. Auch wenn sich sein Verhalten gegen menschliche Autorität wendet, die Anspruch auf ihn erhebt. Im Namen Gottes, im Namen des Lebens, im Namen der Menschen. In unserer sogenannten freien Gesellschaft ist dieser Konflikt häufig im Familienleben aktuell. Er bricht auf im Verhältnis der Eltern zu ihren Kindern, der Kinder zu ihren Eltern, der Ehepartner untereinander. Er bricht überall dort auf, wo wir in länger dauernden, vertrauteren Beziehungen miteinander leben. Und damit tritt er auch auf in der Kirche, in Gemeinden jeglicher Art. Wer sich für sein Verhalten auf Gott beruft, muss sich fragen lassen, welchem Gott er dient. Die Antwort darauf ist nicht theoretisch zu geben und nicht dogmatisch, sondern persönlich, wenn sie glaubhaft sein soll. Sucht man nach dieser Antwort in sich selbst, auf die Antwort nach der Frage, welchem Gott ich diene, dann stößt man auf die entscheidende Frage des Lebens. Wer bin ich? Kann ich mir trauen? Wer oder was bestimmt mich? warum verhalte ich mich jetzt so? Was zwingt mich? Was hält mich gefangen? Wann bin ich frei? Fühl mich frei. Wann fühle ich mich befreit? Wie begegne ich der Autorität anderer Menschen? Wann rede ich? Wo schweige ich und warum? Wer setzt mir Grenzen, die ich akzeptiere? Woher kommt meine Initiative? Zu dem, was ich tue? Wer sagt mir, was ich tun will? Wozu ich mich entschließe? Was bedeutet für mich Vater, Mutter, Freunde, Vorgesetzte, ein Mann, eine Frau, ein Reicher, ein Armer? Was bewirken sie in mir? Wie begegne ich einflussreichen Persönlichkeiten? Was lösen sie in mir aus? Sogenannte große, mächtige Leute. Auf einmal wird die weltbewegende Frage, Gott mehr gehorchen als den Menschen, zu einer ganz bescheidenen Frage des persönlichen Lebens. Mein alltägliches Verhalten und Erleben deuten auf einen tieferen, verborgenen Zusammenhang in meinem Leben, der erforscht werden will. Der Mensch zwischen Gott und Mitmensch. Der Mensch zwischen Gott und Mitmensch kann Gott gar nicht gehorchen. Es sei denn, er werde frei. Das Hin- und Hergerissenwerden zwischen Autoritäten bedeutet letztlich Autoritätslosigkeit in uns selbst. Und ein autoritätsloser Mensch kann nicht gehorchen. Er ist preisgegeben. Wem auch immer. Preisgegeben den Bildern, die in ihm entstehen, wenn er sieht und wenn er hört und wenn er den Entscheidungen anderer begegnen muss. Ein preisgegebener und damit ein erlösungsbedürftiger Mensch. Das nun ist das Evangelium von Jesus Christus. Dass Gott nicht nach unserer Seele greift, um sie sich zu unterwerfen, sondern dass Gott seine Menschen sucht, um sie zu befreien. Das stehe am Anfang dieses Jahres als die große Herausforderung unseres Lebens. Der Befreiungsakt Gottes in unserer Lebensgeschichte. Er kann durchaus Angst auslösen und nicht eitel Freude. Ich denke, das ist ein Wunschbild vieler Christen, die ihre Mitmenschen gerne zur Freiheit führen möchten. Dass sie meinen, die sitzen alle im Gefängnis und warten nur, bis jemand die Tür auftut. Oh nein. Das Gefängnis von uns modernen Menschen ist so komfortabel, dass nur wenige Lust haben, es zu verlassen. Nirgends wird besser für uns gesorgt als im Gefängnis. Nirgends achtet man auf die Menschenrechte mehr als dort. Mögen sie im täglichen Leben mit Füßen getreten werden, wehe, wenn einem im Gefängnis was passiert. Dann sind sie alle dran. Das Problem ist vielleicht die Freiheit. Und darum kann der Befreiungsakt Gottes in unserem Leben durchaus abgrundtiefe Angst auslösen. Und damit erweist sich die ungeheure Täuschung des Menschen, der sich dauernd nach Freiheit sehnt. Er weiß nämlich gar nicht, was Freiheit ist und was ihm blüht, wenn er frei ist. Freiheit bedeutet nämlich, dass gewohnte Feindbilder verschwinden. Und der Mensch sich selbst mehr und mehr preisgegeben ist. Freiheit bedeutet, dass der Mensch nicht mehr so sehr seinen Mitmenschen preisgegeben ist und dauernd seine Wärter, seine Gefangenenwärter für seine mangelnde Freiheit verantwortlich machen kann, wer immer diese Wärter in seinem Leben waren oder sind. Freiheit bedeutet, dass der Mensch sich selbst preisgegeben ist. Freiheit erlebt ein Mensch, wenn er spürt, dass die Fremdbestimmung in seinem Leben nicht mehr anderen zuzuschreiben ist, sondern aus seiner eigenen Seele kommt. Dann und erst dann beginnt das Erlösungswerk Gottes an uns in Jesus Christus. Mag Gott seinen Akt der Befreiung an uns begonnen haben, Erlösung ist erst möglich, wenn der Mensch in seiner Freiheit sich selbst begegnet. Der Mensch wird offenbar sich selbst und vielleicht auch anderen. Und da fällt dann auch die christliche Maske mit all ihren großen Worten, man muss Gott gehorchen. Es wird offenbar, dass der sich selbst preisgegebene Mensch Gott gar nicht gehorchen kann, sondern seinem Abgrund begegnet und davon bestimmt wird. Bestimmt wird von Gegebenheiten in ihm, auf die er sogar mit Entscheidungen kaum Einfluss nehmen kann. Weil er Kräften ausgesetzt ist, die stärker sind als er. Das wachsende Interesse in unserer Zeit an den sogenannten jenseitigen Dingen, an den Phänomenen, die der Mensch nicht kennt, an all den geistigen Welten, mit ihren verborgenen Kräften und Regeln und ihren rätselhaften Erscheinungsformen in dieser Welt, das wachsende Interesse der Menschen daran, deutet darauf hin, dass der äußerlich immer freier gewordene Mensch immer mehr jenen verborgenen Abgründen gegenübersteht, denen niemand gewachsen ist, weder die Kirche noch der Staat. Vielleicht braucht es gerade darum den Staat. Und es braucht ihn wirklich, um dem daraus kommenden Chaos einen halbwegs vernünftigen Widerstand entgegenzusetzen. damit der Mensch im Preisgegeben sich selbst gegenüber nicht untergeht, sondern noch eine Möglichkeit hat. Eine Möglichkeit hat, dass das Erlösungswerk Gottes an ihm geschehen kann. Ich bin der Überzeugung, dass dies der Grund ist, warum die Menschen der Bibel, von Jesus bis zu Paulus, den Staat respektieren und Wert auf ihn legen. Ihn nie verwechselt haben mit einer Erlösungsinstitution, wie die Kirche es für sich beansprucht hat, sondern wissen, dass dieser Staat, und hätte er das Schwert in der Hand, eine für die Menschheit lebenserhaltende Aufgabe hat, weil der Mensch der Freiheit nicht gewachsen ist. Wenn ein Mensch beginnt, sich selbst zu begegnen, beginnt ein Bild der Erbärmlichkeit vor sich selbst Gestalt anzunehmen, die ihn zutiefst erschüttern kann. Und das ist eine neue Frage: Wer bin ich dann noch? Es gibt im Neuen Testament eine Aussage des Apostels Paulus, die heißt: Wollt ihr das, was ihr im Geist begonnen habt, im Fleisch vollenden? Ich glaube, das ist die Frage an jeden Menschen, der ein Stück Weg seines Lebens als einer zurückgelegt hat, der von Gott Befreiung an sich erfahren hat. Der erlebt hat, dass Gott sich ihm zuwendet, dass Gott ihn sieht, dass Gott ihn liebt, dass Gott ihm gnädig ist. Alle diese kostbaren Wahrheiten und Schätze. Aber unmerklich kommt das andere ins Spiel, was wir im Geist begonnen haben, im Fleisch zu vollenden. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir neue Autoritäten schaffen, denen wir uns unterwerfen. Und wären es unsere eigenen Werke, und wären es unsere guten Werke. Wer hätte das nicht schon erlebt? Hat man ein gutes Werk begonnen, fängt es früher oder später an, einem zu sagen, was man zu tun hat. Das kann man am besten an christlichen Institutionen beobachten, die einmal gegründet worden sind, die können nicht mehr aufhören. Und sie greifen und greifen und greifen und begründen ständig ihren Griff nach unserer Seele damit, dass sie was Gutes tun. Und die Institutionen sind ja nur Spiegelbild dessen, was in uns geschieht. Wir sind es uns, wie wir so schön sagen, doch schuldig. Und unversehens gehorchen wir. Wem bitte? Ist das Gehorsam? Das ist Fremdbestimmung. Und im Verständnis der Bibel ist Gott nicht eine Autorität, die uns fremd bestimmt, sondern eine Autorität, die uns erlöst. Erlöst zu der Fähigkeit zu gehorchen. Das ist die größte aller Freiheiten, dass ein Mensch aus seinem Herzen heraus frei ist, zu gehorchen. Ich weiß, dass Worte in unserem Leben eine Geschichte haben, in jedem von uns. Und ich weiß, dass das Wort Gehorsam darin vermutlich nicht eine sehr ehrenvolle Geschichte hat. Jedenfalls nicht eine sehr verlockende. Ich weiß, dass damit unzählige Demütigungen verbunden sind in uns Menschen, Bei manchen ist Wertvolles zerbrochen worden, damit sie gehorchen. Lebensnotwendiges zerbrochen worden, damit sie gehorchen. Und so ist das Wort Gehorsam entstellt worden bis zur Unkenntlichkeit. Dabei müsste man es eigentlich nur anschauen. Was steckt da drin? Horchen. Horchen steckt da drin. Horchen auf das Geheimnis des Redens Gottes in unserem Leben. Und das heißt Horchen auf Freude und Schmerz. Horchen auf das, was geschieht, und es geschehen lassen. Und vertrauen, dass ich in dem, was geschieht, Gottes Handeln, Gottes erlösendes Handeln uns nähert, uns begegnet, uns sucht, uns befreit. Das wächst aus jener Autorität heraus, die wir in Gott verehren. Er lässt in unserem Leben eine Autorität erstehen, auferstehen. Dafür steht die Auferstehung Jesu Christi. Auferstehen, um uns zum eigenen Handeln zu befähigen. Aus der Freiheit heraus, die wir gewonnen haben. Wie haben wir eigentlich Freiheit gewonnen? Wir haben Freiheit gewonnen durch das Gericht Gottes. Und niemand ist frei, der mit seinem Geist und seiner Seele und wohl auch mit seinem Leib nicht durch das Gericht Gottes gegangen ist. Die Erlösungstat Gottes in der Geschichte wird oft geschönt für die Menschen. Aber in Wahrheit waren sie dramatische Ereignisse von höchster Anspannung und manchmal tiefem Schmerz. Der Weg seines Volkes aus Ägypten war nicht ein Weg ins Schlaraffenland. Es war ein Weg im Wechsel zwischen Angst und Vertrauen, zwischen Freude und Schmerz, zwischen Erkennen und Verblendetsein. Und es war ein langer Weg, bis sie dem Geheimnis begegneten, indem sie entdeckten, dass es für Israel kein kollektives Heil gibt, dass der gekommen ist, der den Menschen angesprochen hat als du, ihn gesehen, ihn gemeint, ihn berührt hat, zu ihm gesprochen hat und in dem Menschen durch das Wort Jesu Christi dieses Werk begann, das wir Erlösung nennen. Und jeden hat er gehen lassen. Keinen hat er festgehalten. Selbst die, die er rief mit Namen, in seine Nachfolge rief, hat er freigegeben und hat sie gehen lassen in der Stunde des Zweifels und der Gefährdung ihrer Freiheit und ihres Herzens. Und sie mussten durch das Gericht ihres Lebens gehen. Auch die Jünger Jesu, auch ein Petrus. Auch ein Petrus, von dem dieses Wort stammt. Er musste durch das Feuer seiner Niederlage durch das Gericht des Zerbrechens auch seines Glaubens. Und begleitet hat ihn die Liebe seines Herrn. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Geschüttelt ist er worden. Geschüttelt wie der Weizen im Sieb. Den Boden hat er verloren unter den Füßen. Aber das hat ihn begleitet. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und seht, dieses Wort stammt von einem Menschen, der keinen Kadavergehorsam mehr kannte. Es stammt von einem Menschen, der durch dieses Gericht gegangen ist und an diesem Gericht die Freimütigkeit gewonnen hat, so zu reden, in dieser Situation, wie er geredet hat. In diesem Leben war etwas geschehen und es war noch nicht zu Ende. In diesem Leben sollte weiteres geschehen durch die Entscheidung, die er getroffen hat und deren Ausmaß er noch nicht ermessen konnte. Man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Über seinem Leben stand nicht nur das Gebet Jesu, sondern auch die Weisheit Jesu, welchen Todes er sterben werde. Das war auch drin, in diesem Wort, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wie immer wir dieses Wort hören mögen, ich weiß, etwas stört. Wir können das nicht mehr hören, man muss. Alles andere, du darfst, du kannst, aber bitteschön nicht mehr, man muss. Ich weiß. Aber die Bibel ist halt schon ein bisschen älter. Wenn wir hören könnten, dass in diesem man muss sich nichts anderes äußert, als eine Wahrheit, dann wird man verstehen, vielleicht verstehen, dass sich darin Leben anbietet für jeden. Dass diese Wahrheit nicht spezialisiert ist auf ein paar christliche Typen oder ein paar religiös interessierte Menschen, sondern dass hier eine Wahrheit ausgesprochen ist, in deren Angesicht die Welt gerichtet wird. Und damit auch unser Leben, gerichtet vom Leben Gottes zum Leben. Amen. Lieber Vater, wie erschüttert uns die Fremde in uns selbst zu spüren und ihr zu begegnen. Die Fremde in uns, in der sich das Fremde heimisch macht, uns bestimmt, uns beherrscht, uns manchmal lockt, und dann wieder quält. Und wie anders ist das Vertraute in uns, das, was uns vertraut geworden ist, indem du Wohnung genommen hast, als der Vertraute unserer Seele. Vielleicht bist du zu uns gekommen als der Fremde. Und wir haben dir gedient wie einem Fremden. Jahrelang. Und hofften nur, dass du, weil du Gott bist, es besser machst, als das, was jene machten, die wir kannten. Aber wir sind uns selbst nicht vertraut geworden, wir sind uns noch im Glauben fremd geblieben. Ich bitte dich, lieber Vater, dass wir der Fremdheit in uns begegnen, im Angesicht dessen, wer du bist, und du uns an das Geheimnis unserer Seele führst, in unserem Leben, das vor uns liegt und so unberechenbar ist und unüberschaubar ist. Du, der du in uns wohnst als der Vertraute, wir es wagen, dem Fremden zu begegnen. Dass mit ihm und durch ihm etwas geschehe und wir ihm nicht mehr länger unterliegen, hin und her gerissen zwischen dir und Menschen. Wer sind wir denn selbst, Herr, wenn nicht auch Menschen? Wie können wir Menschen gehorchen, wenn uns unsere eigene Seele nicht vertrauter wird? Und wir entdecken, dass du darin wohnst, uns darin suchst und uns nach Hause bringst. Ich danke dir für alles, was du deinen Jüngern gesagt hast. Und ich danke dir für das Wort deines Jüngers. Ein großes Wort in seinem Leben. Nicht mehr vorlaut gesprochen, sondern um den Preis eines Gerichts, das er an sich selbst erlebt hat. Darum ist es ein Wort voll Hoffnung, das uns Mut macht, den Weg zu gehen und zu horchen. Zu horchen, wie und wo du uns begegnest in diesem Leben. Amen.